BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir sind in der Mitte des Sommers und in den Alpen, ja, da wird der Winter vorbereitet. Da werden Flächen planiert, damit man sie besser beschneien kann. Da werden Zufahrtswege gebaut oder erweitert und neue Unterkünfte, gerne auch mit der Etikette Luxuschalet. Was passiert da eigentlich in dieser hochsensiblen Natur? Und wie lange wollen wir diesem alpinen Aufrüsten noch zuschauen? Der Journalist und Filmemacher Georg Bayerle richtet einen eindringlichen Appell an uns, den Alpenappell. So heißt sein Buch, und dem schildert er, warum diese wunderbare Naturlandschaft so gefährdet ist wie nie zuvor. Heute ist er bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Georg. Schön, dass du Zeit für uns
hast. Guten Morgen, servus, gerne.
Ja, du gehst ja beruflich seit Jahrzehnten in die Berge, quasi jede Woche eigentlich, auch als Autor für Bergauf, Bergab und fürs Rucksackradio. Wann war denn so das letzte Schockerlebnis, wo du sagst, da bin ich auch wieder davor gestanden, hab gedacht, meine Güte, was passiert denn hier?
Ja, eigentlich, also es passiert regelmäßig natürlich, dass mir da was in die Augen fällt, aber vor 2 Jahren war so ein Schlüsselerlebnis, das auch im Prinzip mit der Entstehungsgeschichte des Buchs zusammenhängt. Einer der berühmtesten Wege über die Alpen ist ja der E5, der europäische Weitwanderweg, der an einem dieser Tage aus dem Pitztal von der Braunschweiger Hütte rüberkommt übers Pitztaler Jöchel, und dann landet man da im oberen Bereich des Skigebietes von Sölden. Da ist der Rettenbach ferner, wo immer Ende Oktober der Auftakt des Skiweltcups stattfindet. Und zufällig war ich da wegen einer anderen Geschichte, und genau zu dem Zeitpunkt, wo so diese gesamten Übernachter von der Braunschweiger Hütte auf dieser Etappe rüberkamen über dieses Jöchel, und dann landeten sie da auf dieser Großbaustelle. Dazu muss man wissen, dass eben der Rettenbach ferner, wie alle Alpengletscher, dramatisch schnell schmilzt. Die Gletscher waren früher mal sehr geeignet als Skigebiete, weil sie so eine natürliche Sanftheit haben, man also sehr gut Skifahren kann. Wenn die aber wegschmelzen, kommt drunter meistens ein sehr schroffes Gelände raus, wo man dann eben nicht mehr Skifahren kann. Und damit auch der Skiweltcup da stattfinden kann, muss dann also das, was da drunter rauskommt, zum Teil weggesprengt werden, weggebaggert werden. Und da flog dann also auch noch der Hubschrauber im Minutentakt Betonkübel hin, weil die Liftstützen neu verankert werden müssten. Und dann kamen also alle diese Wanderer daher. Und ich habe sie dann halt so gefragt, wie sie das jetzt wahrnehmen und so weiter. Und die allerwenigsten haben überhaupt gewusst, was da passiert. Und waren offensichtlich halt in ihrem normalen städtischen Umfeld auch so, dass sie sagen, naja gut, kann auch eine Baustelle geben, auch auf 3000 Metern. Und erst als ich es ihnen dann erklärt habe,
was da gemacht wird, ja,
haben sie angefangen nachzudenken. Und es waren natürlich tatsächlich auch viele Skifahrerinnen und Skifahrer dabei, die dann gesagt haben, Mensch, das habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ist mir nie aufgefallen. Und das war dann eigentlich das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ja. Dass sich die allerwenigsten, sogar die jetzt diesen Weitwanderweg durch die Alpen gehen, sich die allerwenigsten da wirklich Gedanken drüber machen, was in dieser Landschaft, wo sie durchwandern, vor sich geht, selbst wenn ihnen der Betonkübel vor den Augen vorbeifliegt.
Wir können nicht so weitermachen wie bisher in unserem Naturraum in den Alpen, sagt Dr. Georg Bayerle, Bergjournalist, Filmemacher, Buchautor, auch Kollege von mir. Rucksackradio arbeitest du seit vielen Jahrzehnten mit und auch bei unseren Fernsehbergsteigern, wie wir sagen, bergauf, bergab. Dein Weg in die Berge, wo hat denn der angefangen? Im Mittelschwäbischen?
Also geboren bin ich in Günzburg, aber es war so der Traum meiner Großeltern, für die Großfamilie ein Haus zu haben. Und dann haben sie sich das Tiroler Lechtal ausgeschaut. Also ein Dorf in der Nähe von Reute, gleich im Außerfern am Eingang vom Lechtal. Und genau in meinem Geburtsjahr ist dieses Haus eigentlich gebaut worden, sodass ich dann also von frühesten Kindesbeinen an da immer war und auch oft mit den Großeltern war. Und
haben die da gelebt oder war das so ein Ferien-Sommer?
Eher als Feriendomizil, aber praktisch dann in allen Ferien, weil man ja alles in dieses Haus konzentriert hatte. Und auch darüber hinaus, wenn es halt ging, zeitlich, als sie im Ruhestand waren, waren sie ja dann auch frei, was das betrifft. Und da war ja als Kind dann eben auch oft ganze Ferien lang. Und später war das dann auch unser Haupturlaubsdomizil natürlich.
Wie hat sich denn das Lechtal in der Zeit verändert? Ich meine, die haben es ja immer versucht, so gut es ging, zu halten.
Ja, und es ist natürlich genau diese frühe Kindheitserinnerung dort. Ja, also dieser Wildfluss, an dem wir ständig waren. Also mein Vater hat damals dann auch eingeführt, dass man halt abends da immer Feuerle gemacht hat und gegrillt hat und so weiter. Darf man heute nicht mehr, ist Naturpark. Mache ich natürlich auch nicht mehr. Ja, ist wichtig. Damals war das noch relativ unproblematisch, weil es keiner gemacht hat. Also da waren wir völlig allein. Und es gab noch diese tief verwurzelten Bräuche. Ja, ich vergesse nie diese Fronleichnamsprozessionen über die Wiesen, wo ich als Kind dann von meiner sehr gläubigen Großmutter immer geschickt worden bin, die Wiesenblumen zu pflücken. Und dann habe ich da die Blumen gestreut und hinter mir kamen die Lechtaler Betweiber, alle in Schwarz mit verschleiertem Gesicht und Rosenkränzen. Und ich höre heute noch dieses kehlige und gebenedeit sei die Frucht deines Leibes,
Frucht,
Jesu.
Da hinten,
ja. Also unglaublich, ja. Und das ist mir alles wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Und auch ganz früh waren immer wieder die Ausflüge auf die Ehrenburg. Es gibt ja da die kleine Burg direkt über der Fernpassstraße und dann den großen Burgberg. Das war damals ein reiner Urwald, kann man sagen, über die Ruinen geklettert. Mein Großvater hat mir dann den König von Thule von Goethe da rezitiert in dem ehemaligen Rittersaale sozusagen. Also das war ein unglaublicher Fantasie- und Erlebnisraum. Und jetzt komme ich zu dem. Also das Allermeiste ist Gott sei Dank sehr natürlich geblieben, also nur ausgerechnet, ich sage jetzt in Anführungszeichen, meine Ehrenburg, also die ist natürlich...
Die hat die Hängebrücke bekommen.
Die hat nicht nur das, sondern einen Schrägaufzug, der jetzt auch bis ganz rauf geht. Der obere Burgberg wurde kahl rasiert. Es ist ein Erlebnis- und Unterhaltungs- und Pseudo-Adrenalinraum geworden. Und das finde ich unglaublich wichtig, solche Dinge zu bemerken, zu sagen, also da war mal ein Raum, der für Kinder, also für mich als Kind und für meine Schwester und viele andere, auch für meine eigenen Kinder noch am Anfang, also total exzeptionell und spannend war, weil da ist so viel im Kopf passiert und man hat so viel erlebt in dieser Landschaft. Und jetzt ist es alles inszeniertes Erlebnis. Jetzt sagt man dir, geh da lang, geh dann über diese Hängebrücke.
Nimm die den Hängebrücke Aufzug und nachher gehst du in das Café.
Ist spektakulär und so weiter. Es ist im Prinzip von einer kreativen, selbstbestimmten Erlebnislandschaft zu einer Konsumerlebnislandschaft geworden, wo ich dann halt ins Regal greife und mir jetzt das Hängebrückenerlebnis rausziehe.
Mhm. Ausgehend von dieser Kindheit und von diesem Bergerlebnis, sind die Berge dann langsam immer höher geworden? Also wie weit gehst du rauf heutzutage?
Ja, mittlerweile werden sie wieder niedriger.
Werden sie wieder niedriger. Ja, das ist der Lauf der Dinge in einem Bergsteigerleben.
Ja, so mit 14, 15, also wenn man dann halt allmählich so als junger Kerl so voll im Saft steht, ja, da sind dann die Ansprüche größer geworden. Also ich habe schon, also wir haben als Kinder sind wir oft zum Skifahren dann von meiner Mutter, von meinem Vater rausgeschickt worden oder von Oma und Opa mit den Nachbarskindern. Dann ging es halt einen Kilometer mit Schlittschuhschritten über die Wiesen zum Lanternenlift, den es damals noch gab. Also so ein kleiner Schlepplift. Und dann sind wir den ganzen Tag da Ski gefahren mit irgendwie 30 Schilling in der Tasche oder so ähnlich. Das hat ja auch nichts gekostet. Also so ist eigentlich losgegangen. Aber eben als ich dann so ein bisschen kräftiger war, dann habe ich schon angefangen, dann sollte das ambitionierter werden. Und bin dann auch zum Deutschen Alpenverein gegangen, weil ich mehr lernen wollte. Und dann ging das eigentlich richtig los, auch mit Klettern und natürlich, also ich wollte dann unbedingt mal auf den 6000er, den Traum habe ich mir dann mal schon mit 21 auf einer Rucksackreise in Südamerika, in Peru erfüllt.
Auf welchem warst du?
Chachani heißt der, also das ist ein alter Vulkan, eigentlich jetzt alpinistisch nicht besonders anspruchsvoll, aber natürlich trotzdem ein großartiges Erlebnis, weil er ganz allein dasteht. Man hat das Gefühl, das ist der höchste Berg weit und breit dort und sieht da bis zum Pazifik aus der großen Gebirgskette der Anden raus. Und natürlich auch in den Alpen, also Matterhorn oder so, das waren dann schon so Gipfel, die dann kommen mussten. Habe ich zum Teil mehrere Anläufe gemacht, Weißhorn auch, das war dann alles so ab 20 bis Mitte 30 ungefähr, das war dann so die aktivste Zeit und ja, und dann ist es mehr ins Berufliche übergegangen.
Das war dann eigentlich ein großes Glück, wenn man das so sagen darf, für dich, dass du hier beim Bayerischen Rundfunk eine Redaktion, wir kennen uns, also können Sie sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch jetzt schon ein paar Jahrzehnte, dass du hier angelandet bist in einer Fachredaktion, die genau dieses Thema bespielt, nämlich Wandern, Berge, Natur, aber eben dann auch Naturschutz, kommen wir gleich drauf, dass du da dann Heimat gefunden hast.
Ja, also das kann man gar nicht genug preisen, mhm, letzten Endes, dieses Glück. Dessen bin ich mir auch jeden Tag bewusst und habe deswegen auch, ich hab das, als ich eingestiegen bin beim Bayerischen Rundfunk, noch gar nicht einmal so auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich habe eben in der Regionalberichterstattung in der Landespolitik angefangen und dann natürlich schnell darauf aufmerksam geworden. Und dadurch, dass ich natürlich immer schon dann sehr aktiv war und auch da schon die Berge lange kannte, hat dann auch der Übergang sehr gut funktioniert. Ja. Auch dann mit Filmberichten und so weiter, was ich jetzt alles seit über 25 Jahren mache eigentlich. Und gleichzeitig hat aber eben diese glückliche Entwicklung für mich auch einen großen Verantwortungsaspekt. Und deswegen ist es mir eben auch sehr wichtig zu sagen, ich mache jetzt hier nicht einfach nur Spaß.
Du machst nicht nur Touren
am Berg, genau, und sag, wie toll und wie schön das alles ist, sondern ich habe damit auch eine Verantwortung. Das heißt, mein Anspruch ist schon, dass in jedem Bericht diejenigen, die das hören oder sehen, auch ein bisschen was lernen oder mitnehmen, dass die Aufmerksamkeit, die Sensibilität für diesen besonderen Naturraum steigt, dass wir uns dessen bewusst werden, was für ein gewaltiger Schatz da Europa gegeben ist mit diesem Gebirge, das wir vor der Haustür haben. Also das gehört da dazu. Die Berge sind auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also wir finden alle diese Entwicklungen in der Gesellschaft auch in den Bergen wieder auf eine andere Weise, aber oft viel pointierter sogar, was es dann interessanter macht, sogar noch drüber zu reden oder sie zu veranschaulichen. Und das ist mir dann eben auch sehr wichtig.
Und du hast ja im Rahmen deiner über 25-jährigen Berichterstattertätigkeit hast du ja immer schon sehr viel Wert drauf gelegt, dieses Thema Naturschutz, Klimaschutz, was können wir, was dürfen wir alles, was wir können, das hat immer bei dir eine Rolle gespielt. Das war dir immer wichtig. Du hast auch eine Auszeichnung dafür bekommen, muss man auch sagen, auch vom Bayerischen Landesvater, weil du eben genau da den Fokus drauf richtest. Das war dir immer ein Anliegen und daraus ist vermutlich dann dieses Buch entstanden. Weil alle diese Themen, die du im Buch behandelst, die waren ja da. Das hast du alles so erlebt, erfahren, recherchiert.
Genau, im Prinzip ist das Buch so eine Summe meines bisherigen Lebenswerks, so könnte man das jetzt
klingt. Man könnte fast Best-of sagen, aber es ist leider kein Best-of, sondern ein Worst-of. Ja,
ja, wobei ich schon einen Wert darauf lege, auch, dass sehr viele positive Ansätze drin sind. Ja, und es geht auch jetzt nicht darum, die Tourismusentwicklung komplett zu verdammen oder wie auch immer. Ja, es geht auch nicht darum zu sagen, es soll keinen Tourismus in den Alpen geben. Es geht darum zu sagen, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir dringend innehalten müssen und deswegen eben auch Appell, wo alle gefragt sind, auf allen Ebenen. Das geht von uns als Bergtouristinnen und Touristen bis zur politischen Ebene, wo wir alle mal drüber nachdenken müssen, was tun wir da, was brauchen wir denn wirklich und wie können wir es denn besser machen?
Dann sprechen wir jetzt mal über den Klimawandel, den man ja im Alpenraum besonders gut sehen und erleben kann. Nicht nur, weil die Gletscher zurückgehen, sondern weil da auch relativ viel jetzt in den vergangenen paar Jahren passiert ist einfach. Mit Murenabgängen und Bergstürzen und gerade zuletzt jetzt dieser furchtbare Vorfall in der Schweiz, wo einfach ein ganzes Dorf ausgelöscht worden ist. Und sowas erleben wir ja jetzt leider dauernd sozusagen.
Ja, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ja. Also tatsächlich auch in den vergangenen Wochen ja. Mhm. Ja, also im Gschnitztal gab es enorme Vermurungen, Berghütten waren ein paar Tage nicht zugänglich, Straße war zu. In der Nähe von Cortina d'Ampezzo, wo dann im Februar die Olympischen Spiele stattfinden werden, da hat es im Gebiet südöstlich davon, im Cadore, ständige Vermurungen der Hauptstraße gegeben. Also Das war jetzt allein in den letzten Tagen schon wieder, dass an verschiedensten Orten in den Alpen, es gibt diese Extremwetter und das ist jetzt nicht mehr einfach dann viel Wasser oder sowas, sondern da kommen dann immer gleich ganze Lastwagenladungen an Gestein und Schlamm daher. Und es wird ja dann komischerweise zum Teil immer noch eigentümlich diskutiert, ja, also ja, das hat es doch schon immer gegeben und so weiter. Jetzt am 19. Juli ist ein interessanter Tag. Wir haben gestern im Bayerischen Rundfunk darüber berichtet, der Deutsche Wetterdienst war auf dem Gipfel der Zugspitze. Also am 19. Juli 1900 hat Josef Enzensberger, ein gebürtiger Rosenheimer und im Allgäu und Wetterstein sehr bekannt, weil es war so ein echter Pionier in den Bergen. Es gibt den Enzensberger Weg auch in den Allgäuer Alpen. Da hat der als erster Wetterbeobachter diesen kleinen Holzturm auf dem Gipfel der Zugspitze bezogen und von da weg im Prinzip fast ununterbrochen, es gab einmal wegen des Zweiten Weltkriegs so einen kleinen Einschnitt, aber gibt es eine durchgehende Datenreihe aller wichtigen Wetterfakten und eben auch der Temperatur und man muss da nur mal drauf schauen, um zu sehen, wie rasant sich jetzt diese Klimaerwärmung vor allem in den vergangenen 30 Jahren abspielt und im Prinzip parallel dazu häufen sich eben auch diese ganzen Ereignisse. Und es ist ein Zufall. Ich drehe gerade, beziehungsweise schneide gerade, also heute habe ich auch noch diesen Schnitt, wo ich jetzt dann gleich nach der Sendung hinsause, eine Doku über eben Muren, Schlammlawinen in den Bergen. Ich habe zwei Beispielorte, Garmisch-Partenkirchen, wo gerade ein großes Auffanggitter gebaut wird und Konje im Austertal und habe Ende Mai da nochmal meine letzten Dreharbeiten gehabt, habe auch einen kleinen Ausflug in die Schweiz gemacht für diesen Film und zufällig bin ich 30 Kilometer von Platten im Lötschental entfernt, als dort dieser gewaltige Bergsturz, den alle gesehen haben, stattgefunden hat, der dieses wunderschöne alte Walserdorf Platten quasi ausradiert hat. Die Bewohner sind Gott sei Dank davongekommen, weil man sie eine Woche vorher evakuiert hat, weil mittlerweile solche gefährlichen Berge überwacht werden und man gemerkt hat, da bricht jetzt dann ein halber Berg ab, das, was er ja dann getan hat letzten Endes. Und ich bin da dort gestanden in einer Bilderbuchlandschaft. Das ist ein Hochtal, ich stand auf 1800 Metern, die Almwiesen haben gerade geblüht. Ein paar Kuhschellen haben gebimmelt, die hohen Berge, da sind fast 4000er über diesem Tal, die waren frisch weiß verschneit und mittendrin in der Bergflanke dann diese gewaltige schwarz-graue Wanne, dieses halbe kleine Nesthorn runtergerauscht ist, das Tal 30, 40 Meter aufgefüllt, am Gegenhang nochmal 200 Höhenmeter, die Staubwolke hoch, alles grau, alles schwarz, die Menschen, die da waren, die standen einfach da und haben geschwiegen. Also es war quasi wie so eine völlig ungewöhnliche Totenstille in diesem Tal. Alle haben das nur so angeschaut. Ich habe Gänsehaut gekriegt durch diesen unglaublichen Kontrast. Ja.
Und immer noch gibt es Menschen, die sagen, das hat es immer schon gegeben. Erstaunlich, ja. Gell? Kann man eigentlich nicht greifen im Kopf. Ja.
Genau. Ja, und das ist mit ein Grund auch, wo ich mir gedacht habe, ich muss diese Zusammenhänge mal in einem Buch darstellen und sagen, Leute, wir müssen dringend mal mit unseren Diskussionen auf ein ganz anderes Niveau gehen. Weil solange wir mit so billigen Gegenüberstellungen arbeiten. Ja, das Gleiche ist dieses Argument, das man dann oft zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Tälern hört. Ja, wenn wir jetzt nicht den nächsten Lift bauen oder die nächste Rambazamba-Sache organisieren, wovon sollen wir denn dann leben? Sollen wir wieder Schwabenkinder werden? Mhm. Ja, Schwabenkinder, es gibt diesen berühmten Film mit Tobias Moretti, das war im 19. Jahrhundert, es gab Großfamilien in den Alpentälern und tatsächlich hatten sie vor allem im Winter auch Schwierigkeiten, überhaupt die Kinder irgendwie zu ernähren. Und dann wurden die zum Teil als Arbeitssklaven, muss man natürlich schon so drastisch sagen, zu den großen Bauernhöfen, zum Beispiel in Oberschwaben, also da über dem Bodensee, verkauft, wo sie dann halt schuften mussten. Aber darum geht's heute nicht mehr. Also kein Mensch will zurück in irgendwelche harten, kargen Zeiten. Kein Mensch will, dass Alpentäler in die Steinzeit zurückgehen, das ist auch so ein Argument, das man dann immer wieder hört. Ja, soll man wieder wie in der Steinzeit leben? So ein Schmarrn. Wenn wir uns die Alpentäler heute anschauen, da geht es um was ganz anderes. Da ist ein Riesenwohlstand und es geht darum zu sagen, wie balancieren wir denn das ein bisschen besser aus? Wie weit müssen wir denn gehen, wenn ich über 50% Saisonarbeiter habe, um meinen Tourismusbetrieb aufrechterhalten zu können oder gar keine mehr finde in der Gastronomie? Ja, dann geht es nicht darum, dass man da ein Auskommen hat.
In diesem Zusammenhang, du hast gerade erzählt, du schneidest da diesen Film über Muren und Abgänge und Konjema Ostertal hast du erwähnt, die waren ja 4 Wochen von der Außenwelt abgeschnitten und da schilderst du sehr schön, es ist eigentlich, wäre es lustig, wenn es nicht so traurig wäre, dass die italienische Tourismusministerin gesagt hat, ja dann fliegen wir halt die Urlauber mit dem Hubschrauber dahin und wieder zurück, damit der Ort seinen Tourismus weiterleben kann. Kann nicht ganz der richtige Ansatz sein.
Aber eben typisch, ja. Also typisch. Ja. Wir haben ein Problem. Was machen wir? Ja, also gut, dann betonieren wir halt oder in dem Fall, dann wenn's halt auf der Erde nicht geht, dann machen wir das halt in der Luft. Also Hauptsache der Tourismusbetrieb geht da weiter und so ist bisher immer dieser Reflex. Also wir finden da schon eine Lösung, dann muss da halt jetzt Geld her und dann buttern wir das da rein. Mhm. Aber mal andersrum zu denken und zu sagen, wäre das jetzt nicht der Punkt, wo wir viel daraus lernen können und Dinge besser machen können. Ich finde es ja auch total reizvoll. Ich weiß überhaupt nicht, woher diese komische Beharrung immer kommt, ja, dass man dann immer gerade nur einen draufsetzen muss. Mhm. Und auch in jetzt unbeschädigten Zeiten führt es ja zu totalen Übertrumpfungen und Exzessen. Ja. Ich kenne im Grödnertal in Südtirol habe ich Freunde, bei denen schwirren jeden Tag und im Winter verstärkt Helikopter am Haus vorbei. Warum? Weil natürlich die Straße im Grödnertal, vor allem auch wenn Skibetrieb ist, immer verstopft ist und keiner, der sich's leisten kann, steht dann da gerne im Stau.
Die lassen sich hinfliegen,
richtig? Die fliegen von Bozen aufs Sellajoch, damit sie halt einen schönen Skiausflug haben. Mhm. Und hallo? Heute, wo wir drüber reden, dass wir dringend aufpassen müssen, dass da was erhalten bleibt, dass wir runter müssen von den Verbräuchen, damit die gesamte Gesellschaft idealerweise auch eben ausbalancierter, klimafreundlicher lebt, nicht zu viel Ressourcen verbraucht. Also da frage ich mich, was geschieht da und warum immer noch mehr und immer noch mehr.
Über die Auswüchse in Sachen Wintertourismus müssen wir uns gleich unterhalten. Eine Nachfrage noch zu dem Thema Gesteinsveränderungen, Permafrost, dass alles bröckliger wird, vieles nicht mehr hält, Wege vielleicht nicht begehbar sind. Was macht es gerade aktuell wirklich mit den Bergsteigern? Also ich sage mit denen, die eigentlich immer schon in Berg gegangen sind, ihre Routen haben, ihre Überschreitungen haben und ihre Klettersteige haben, ihre Haken drin haben. Was passiert da gerade?
Ja, gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, finde ich, lernt man sehr schön eine Schlüsselqualifikation, die unsere ganze Gesellschaft bräuchte, nämlich Flexibilität. Also ich muss viel mehr auf meine Umwelt und Umgebung achten und ich muss mich dann flexibel verhalten. Also ich kann sehr schöne Pläne haben, aber wenn ich sehe, das geht nicht und das betrifft jetzt alle Ebenen.
Weil es kann sein, du läufst und der Weg ist weg.
So ist es. Vergangenen Sommer hat es große Vermurrungen in den Allgäuer Alpen gegeben, also auch auf Zugängen zu den Hütten, zur Kemptner Hütte zum Beispiel und so weiter. Die waren gut passierbar letzten Endes. In den Lechtaler Alpen war es dann zum Teil so, also im Nachbargebirge, wo ich unterwegs war, wo dann Wege gar nicht mehr passierbar waren oder nur mit wirklich alpinistischem Können. Also wenn ich jetzt als Wanderin oder Wanderer auf den Weg komme, wo ich denke, ja, der ist ja eingezeichnet und das kann kein Problem sein oder die Beschreibung ist so, dann muss ich an der Stelle sehen, nee, das ist nichts mehr für mich, weil ich da plötzlich festgebackenen steilen Griesel habe, wo ich keinen Halt mehr habe und wo ein Rutscher dazu führt, dass man da hunderte Meter ins Tal fällt und im Extremfall tot ist oder wahrscheinlich sogar in solchen Fällen. Ja. Also diese Flexibilität muss ich haben und die muss ich auch in einem höheren Niveau haben. Ja.
Absolut, ich denke jetzt gerade an Kletterhaken, also an Hilfen oder auch eben an Gletscherspalten oder überhaupt, wenn man Gletscherquerungen macht, dass sich da vieles ganz anders verhält. und man wird auch zu anderen Zeiten unter Umständen unterwegs sein müssen, dass man sagt, das war immer eine Tour für den Juli und dass man sagt, das geht nicht im Juli, das ist schon zu spät, da ist schon zu weich oder das, da kann ich gar nicht so richtig mitreden, ich bin kein Bergsteiger in dem oberen Bereich, ich bin ein ganz klassischer Wanderer immer gewesen, aber das hat doch Auswirkungen auf die ganze Szene.
Natürlich und ja. Also gerade bei den Hochtouren, weil eben die 0-Grad-Grenze sich sukzessive nach oben verschiebt. Also nochmal das Beispiel Wetterbeobachtung auf der Zugspitze. 1900 war die Durchschnittstemperatur in den Sommermonaten, also Juni, Juli, August, 1 Grad. Und heute ist es 3 Grad. Also das ist im Sommer 2 Grad wärmer geworden und dementsprechend verschiebt sich diese sogenannte Permafrostgrenze. Also das ist die Grenze, wo das Gestein in sich gefroren ist. Also gerade auf der Zugspitze ist da auch ein hochinteressantes Labor, wo ein renommierter Professor Michael Krautblatter von der TU München Forschungen macht und mit elektronischen Impulsen messen kann, wie sich das Eis verändert. Und auch da kann man eben naturwissenschaftlich nachweisen, wie das so um ungefähr 200 Meter nach oben gewandert ist. Und überall, wo dann dieses dauerhaft Gefrorene rausgeht, gibt es viel mehr so Tau-Frostprozesse, Wasser dringt ein und beschleunigt dann diese Zerfallsprozesse im Gestein. Und ich habe es eben in 3000ern in den Ostalpen, gerade in den Ötztaler Alpen auch erlebt. Ja, du bist dann in so einer Felswand, greifst irgendwo hin und 10 Meter weiter oben wackelt ein autogroßer Block. Dann merkst du, dass das alles nur noch so aufeinander geschichtet ist und in sich aber schon zersprungen ist. Und dann muss ich natürlich mir schon überlegen, also muss das jetzt sein, dass ich da raufgehe oder ist das alles so stabil ineinander geschichtet, dass es zwar hier und da mal ein bisschen wackelt oder ist es wirklich so, dass da jetzt dann irgendwie was rausbricht oder ich was lostrete?
Mhm. Ja, dann reden wir mal über den Skitourismus. Schneekanonen, die hat man früher verwendet, um in den tieferen Lagen Wintersport zu garantieren. Die stehen aber jetzt auch schon auf 3000 Meter Höhe und zwar nicht nur eine, gell?
Nee, also es gibt keine genauen Zahlen, aber 100.000 oder so werden es sein in den Alpen locker. Es ist unglaublich viel dazu gebaut worden und es ist natürlich total professionalisiert worden. Also weil natürlich die Kunstschneeproduktion teuer ist, weil man viel Energie dafür braucht und Wasser, ist man dazu übergegangen, sämtliche Pisten zu konfektionieren, zu terrassieren. Im Prinzip sind das heute wie ein Straßenunterbau, also wo dann auch die Leitungen natürlich verlegt sind in der Piste und dann wird das so aufgeschottert und planiert, dass das schön eben ist. Als Alpinskifahrer finde ich es total langweilig, weil ich gern über Buckel gefahren bin und so weiter. Und gleichzeitig sind es natürlich enorme Landschaftseingriffe. Also da hat sich das Skifahren von dem, was es ursprünglich mal war, also um das Jahr 1900, als es in die Alpen kam, ja, nämlich eine intelligente Fortbewegungstechnik im Schnee aus Norwegen kommend, wo man das gebraucht hat sozusagen. Und dann wurde es zu einem Sport bei uns, hat sich zu einem sehr technisch industrialisierten Sportbetrieb entwickelt.
Und es ist sowas ganz anderes. Also wir haben ja beide nun das Glück von unserem Alter her, dass wir noch auf Skiern sozialisiert worden sind, als man halt gefahren ist, wenn es einen Winter gegeben hat und Schnee gehabt hat. Und wir haben nach wie vor wenig, aber es gibt sie noch, diese kleinen Bauernlifte, auch im Allgäu am Gründen zum Beispiel. Die waren meistens in bäuerlicher Hand eben und da hat man halt den Lift angeschmissen. Es war auch immer nur so ein kleiner Tellerliftschlepper, wenn es einen Schnee gehabt hat. Und das weiß ich noch wie heute. Also ich bin da mit meiner Tochter auch gern hingegangen. Das war auch gleich mal Anfang Dezember, wenn es geschneit hat. Ui, es gibt einen Schnee, fahren wir zum Gründen. Nichts Tolles. Du bist einfach 10, 15 Minuten mit dem kleinen Schlepper hinauf und dann bist von oben nach unten in 5 Minuten wieder runtergefahren. Und dann gab es eine kleine Hütte, da gab es ein Plumpsklo und es gab ein Filterkaffee und kein Cappuccino und nichts Besonderes und gerade schön war's. Und da haben wir mal den Cousin mitgenommen. Der war mit seinem Papa gewöhnt, eher so in den höheren Lagen unterwegs zu sein auf Kunstschnee. Der kam überhaupt nicht klar. Der fuhr da runter und gesagt, ich komme nicht vom Fleck. Was ist denn das für ein Schnee? Ich weiß gar nicht, was da passiert. Der ist auf technischem Schnee groß geworden, so wie man heute so schön sagt, der konnte mit dem Naturschnee nicht mehr umgehen. Und ich habe das Gefühl, Naturschnee ist lästig heutzutage. Auch in den höheren Lagen, gell?
Ist es, weil der natürliche Schnee erstens nicht ausreicht, auch die Belastungen gar nicht mehr aushält. Ja. Also die Frequenzen haben sich ja enorm erhöht, weil die Kapazitäten der Lifte stark gestiegen sind, die Geschwindigkeiten, die fahren dreimal so schnell wie früher. Die Lifte schaufeln also viel mehr Leute auf den Berg, die dann alle diese Pisten runterfahren, haben dann Carver, scharfe Kanten geschnitten. Also das geht nur noch durch eine Grundbeschneiung und durch so ein professionelles Schneemanagement. Und das ist eigentlich genau der Punkt, du hast es ja gerade schön angesprochen, diese Flexibilität ist da eben nicht mehr gegeben. Also es ist zu einer Industrie geworden, die dir garantiert, an dem und dem Tag kannst du hier Skifahren, da ist Schnee da und du kannst das komplette Angebot nutzen. Und da stellen sich für mich jetzt wieder die entscheidenden Fragen. Natürlich braucht ein wirtschaftlicher großer Zweig, der natürlich gerade in Ländern wie Tirol enorm wichtig ist. Ja. Natürlich brauchen die Verlässlichkeit und sie müssen natürlich auch ein Produkt haben, das jetzt für die Konsumenten eine große Verlässlichkeit hat. Aber es erzeugt natürlich ein völlig falsches Bild. Also egal, was in der Natur vor sich geht, egal, welche Entwicklungen wir da haben, macht euch überhaupt keine Sorgen. Wir halten voll dagegen. Ihr kriegt 100% des Angebots. Mhm. Und so wird im Prinzip eine Kulisse aufrechterhalten, die nicht mehr stimmt. Und die Skigebiete müssen ständig reagieren. Das sind Prozesse, die natürlich der Laie nicht mitkriegt. Also
findet ja viel im Sommer statt. Wenn man da auch nicht unterwegs ist zum Beispiel.
Diese ganzen Vorbereitungen und so weiter, aber auch die Beschneiung selber. Durch diese sehr schnell wechselnden Temperaturlagen, die wir mittlerweile haben, anfangs des Winters auch oder im Winter. Ja, jeder erinnert sich, diesen Winter war es einigermaßen stabil. Das war ein perfekter Winter für Beschneiung, der vergangene Winter. Aber der Winter davor, da hatten wir alle zwei Wochen einen Regen, der bis auf über 2000 Meter ging. Das war im Prinzip die Hölle für die Beschneier, weil kaum hat man was hingeschneit, ist es wieder weggeschwemmt worden. Da musste zwei, dreimal komplett nachbeschneit werden. Also wie reagiert man dann drauf? Man hat nicht nur ein Speicherbecken, man baut ein zweites nebenhin, man steigert die Kapazitäten, damit man für die Grundbeschneiung nicht, wie es bisher immer so die Regel war, da hat man immer so Faustregel gesagt, ich brauche 3 Tage, wo ich idealerweise -5 Grad oder kälter habe. Darauf kann ich mich jetzt auch nicht mehr verlassen. Also wenn ich diese Schneegarantie bieten will, muss ich meine Kapazitäten verdoppeln, dass ich das im Idealfall in 1,5 Tagen schaffe.
Es werden ja, glaube ich, auch schon Schneekanonen entwickelt, die bei Plusgrad schneien.
Die gibt's und das sind im Prinzip Schneekanonen, das sind so Container letzten Endes, wie die handelsüblichen Container, in denen dann diese Anlage drin ist und die spuckt dann so eine Art ganz feine Eisscherben aus und die sind mittlerweile an verschiedenen Alpenorten in Einsatz, insbesondere auch für Loipen in Antholz zum Beispiel, wo der berühmte Biathlon stattfindet, da steht auch so ein Ding.
Aber weil du gerade die Speicherseen angesprochen hast, die Wasserthematik wird ja immer drängender. Wir erleben es ja auch selber. Wir haben ja gesehen, wie trocken der Winter war, wie trocken das Frühjahr war, wie heiß der Juni war. Und auch bei uns in Bayern gibt es ja Gegenden, wir schauen nach Franken, die leiden ja drunter. So, und dann kommt das Wasser, das in den Bergen noch entsteht, wird oben in den Speicherseen gespeichert. Da haben wir doch jetzt dann irgendwann einen richtigen Kampf, oder?
Die Konkurrenz bricht an verschiedensten Orten aus. Also für mich eins der frühen Beispiele, das ich sehr interessant fand, war im oberen Ötztal in Obergurgl. Es gibt ja dort seit langem eine große Auseinandersetzung um die Frage des Baus eines neuen Großkraftwerks. Ist jetzt auch ganz aktuell. Also das ist die sogenannte Erweiterung Kraftwerk Kaunertal. Im Kaunertal ist der Gepatschspeicher und man will jetzt über den Bergkamm drüber in einem höher gelegenen Paralleltal, dem Platzertal, einen großen Stausee errichten, um dann Wasser zwischen den beiden Seen hin und her pumpen zu können. Das sind dann diese berühmten Pumpspeicher. Wir brauchen wegen der Energiewende Gemeindespeicher, das wissen wir alle. Und man kann dann eben, wenn viel Stromangebot im Netz ist, das Wasser hochpumpen. Und wenn man dann Bedarf hat im Netz, dann kann man das Wasser wieder ablassen. Und das ist natürlich auch ein lukratives Geschäft, weil das wissen wir selber. Man muss manchmal sogar Geld zahlen, um zu viel Strom im Netz loszukriegen oder Kraftwerke runterfahren. Hier kann ich dann den Strom verbrauchen, um Wasser hochzupumpen. Und diese Debatte, so ein Kraftwerk lohnt sich im Prinzip nur, wenn es natürlich viel Wassereinzug hat. Also baut man oder will 25 Kilometer lange Stollen quer durch die Bergkämme bauen und unter anderem auch dafür Wasser aus dem Ötztal abzweigen. Das ist jetzt momentan, weil die Ötztaler Bevölkerung auf die Barrikaden gegangen ist, das pausiert jetzt momentan dieser Teil des Kraftwerks. Der andere geht jetzt in die Umweltverträglichkeitsprüfung. Das wurde jetzt diese Woche beschlossen. Und im Ötztal ist der Widerstand unter anderem deswegen so groß, weil die Landwirte sagen, wir brauchen das Wasser, damit wir unsere Wiesen und bewässern können, weil das Ötztal ist auch so ein inneralpines Trockental, da regnet es nicht so viel. Also ist das Wasser, das von den Bergen kommt, lebenswichtig im Prinzip für die landwirtschaftlichen Betriebe, die Almen auch, also das, was uns ja auch so wichtig ist an der alpinen Kulturlandschaft. Und gleichzeitig sagte damals der Cheftouristiker, also von Obergurgl, ja, wir müssen das Wasser sammeln in unseren Speicherbecken, weil wir müssen Kunstschnee produzieren. Und dann
ist die Konfrontation eigentlich schon da.
Da ist
sie da. Und
die
wird sich verschärfen, da bin ich mir ganz sicher.
Und sie zeigt natürlich gleichzeitig dieses Paradox, weil ich habe ihm dann gesagt, ja, aber um den Kunstschnee zu produzieren, brauchst du auch Strom. Also man kann halt dieses Wasser nicht beliebig oft verwenden. Also ich kann es für meine Stromerzeugung nehmen, ich kann es sparen, um dann irgendwie Schnee draus zu machen. Und was lernen wir denn aus so einer Konkurrenzsituation? Wir lernen daraus, dass wir viel genauer uns überlegen müssen, was wollen wir mit diesen Ressourcen machen? Was hat oberste Priorität in der Gesellschaft? Und diese Diskussion, die müssen wir dringend führen.
Man müsste einfach ehrlicher miteinander sein. Ich glaube, es ist das ganz Wesentliche, dass man ehrlicher miteinander ist. Wir können das ja nur skizzieren, weil das ist so eine tiefe Thematik, in die wir da eintauchen, das können wir gar nicht behandeln in unserer Sendezeit. Aber was wäre ein gangbarer Weg aus deiner Sicht, jetzt gerade für die Skiorte? Es gibt genug Skiorte, die sagen, nee, wir brauchen das, unsere Bevölkerung lebt davon, wir müssen Skitourismus anbieten und die Leute kommen nur, wenn sie halt wissen, sie steigen dann nicht in die Pferdekutsche, sondern sie können bei uns auch Ski fahren. Was wäre denn aus deiner Sicht ein gangbarer Weg? Man sagt, ein bisschen reduzieren oder nur bestimmte Stellen oder zumindest nicht noch mehr erschließen. Wofür plädierst du denn dann?
Ich habe ja jetzt auch in den vergangenen Wochen da schon Debatten geführt mit dem Wirtschaftssprecher der Tiroler Seilbahnen. Da hat der österreichische Alpenverein einen Podcast gemacht, ja, kann man im Netz auch anhören. Und mit der Chefin, Geschäftsführerin der Pitztaler und Kaunertaler Seilbahnen. Also das ist auch so ein Hintergrund des Appells. Ich möchte gerne in diese Gespräche gehen. Ja, und was sage ich? Ich sage, es ist wichtig, mal aus dieser Automatik rauszugehen, aus dieser Spirale. Und es ist wichtig, den Gästen versuchen, so ein bisschen sanft erfahren zu lassen, dass nicht immer alles gehen muss. Die Berge sind ein großartiger Erlebnisraum. Ich habe so viele Möglichkeiten. Wir müssten mal innehalten. Am besten fände ich es, wenn alle mal so ein Moratorium machen würden und sagen, jetzt bewirtschaften wir mal das, was wir haben. Alois Glück, ja, den viele kennen, großer Sozial- und Umweltpolitiker der CSU, absolut, leider jetzt vor nicht langer Zeit ja gestorben. Mit dem habe ich mich öfters über den Bayerischen Alpenplan unterhalten. Dieses großartige landesplanerische Instrument aus 1972.
Wahnsinnig früh dran.
Das war damals diese erste Welle der Umweltbewegung. Da hat man nach dem Wirtschaftswunder erkannt, Moment einmal, so dürfen wir nicht weitermachen. Also auch eine ähnliche Situation eigentlich. Und da geht es ja darum, dass im Prinzip eine Kernzone C der Bayerischen Alpen, dass es da keine Erschließungen geben darf. Und Alois Glück hat immer betont, das Segensreiche, und das ist sein Wort, das Segensreiche an diesem Alpenplan war dann, dass alle Orte wussten, da läuft nichts. Und damit ist die Energie woanders hingegangen. Man musste nicht mehr drüber nachdenken, baue ich jetzt da ein Skigebiet oder Lifte oder so. Nein, das war ausgeschlossen. Also haben sie sich andere Konzepte überlegt und so weiter. Schleching, wo 1969 noch deutsche Skimeisterschaft war, mit Rosi Mittermeier, die war damals dabei, die berühmte Goldrosi. Und die haben dann relativ bald beschlossen, wir machen nimmer weiter mit diesem Skitourismus. Heute sind sie Bergsteigerdorf, bauen wunderbare alternative Angebote auf. Also dann fange ich überhaupt erst an, so richtig über Alternativen nachzudenken. Dann entwickle ich mich weiter. Das ist ja der Fortschritt. Der Fortschritt ist ja nicht, die vorhandenen Strukturen immer noch mehr drauf zu ballern, sondern zu sagen, was gibt's denn für neue, spannende, interessante Wege?
Bergsteigerdörfer, wer sie sind, was sie machen und warum das eine Möglichkeit für uns wäre, einen guten und sanften Tourismus in den Alpen zu legen. Darüber reden wir dann nach den 11 Uhr Nachrichten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Und bei uns zu Gast ist heute mein Kollege Georg Bayerle aus der Bergsteigerredaktion, aus den Bergsteigerredaktionen des Bayerischen Rundfunks, sage ich mal. Und er hat ein Buch geschrieben, der Alpenappell, warum die Berge nicht zum Funpark werden dürfen. Wir haben in der vergangenen Stunde sehr drastisch, glaube ich, skizziert, was eigentlich in den Alpen gerade alles schiefläuft und warum wir so nicht weitermachen dürfen. Und vielleicht wollen wir uns in dieser Stunde mal mit den positiven Aspekten beschäftigen, nämlich was können wir denn tun und welche Art von gutem Tourismus in den Alpen gibt's und ist auch möglich. Wie gehen wir um mit diesem großartigen Naturraum, den die Alpen darstellen? Auf jeden Fall so, wie es jetzt läuft, sagst du, Georg, können wir eigentlich nicht mehr weitermachen. Wie können wir denn weitermachen? Was sind denn gute Wege? Du hast das Thema Bergsteigerdörfer angesprochen. Müssen wir jetzt, glaube ich, mal erklären für Menschen, die nicht so bergaffin sind. Was versteht man unter einem Bergsteigerdorf? Was ist es? Was muss der Ort für Kriterien erfüllen?
Ja, vielleicht noch vorausgeschickt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass überall viel deutlicher wird, welche enorme Qualität dieser Naturraum Alpen hat. Also dadurch, dass wir im Flachland im Prinzip die Natur an vielen Orten ausgetrieben haben durch die Art, wie wir da umgehen und bewirtschaften, ist es wirklich eine Oase, ein Rückzugsgebiet geworden, wo ganz viele Tierarten überhaupt nur noch leben können. Wir haben diese Höhenstufung, dadurch ein unglaubliches Mosaik an Lebensräumen, wo viel Dynamik drin ist in diesen Lebensräumen. Und wir gehen mit Landschaften um, die sich seit der letzten Eiszeit, also seit ungefähr 12.000 Jahren, kontinuierlich entwickelt haben. Und mit diesen Landschaften gehen wir so um, als könnten wir machen, was wir wollen.
Als ob die morgen wieder so da sind, wenn wir gerade sagen, ja, jetzt bauen wir den Lift mal zurück. Das wird dann nicht mehr so, wie es war.
Dieses berühmte Beispiel, ja, in einer Handvoll Humus oder Erde leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Also das muss, finde ich, immer deutlich werden, wenn wir mit diesem Naturraum zu tun haben. Deswegen ist dort auch halt diese Grenze oder die Kritik halt auch besonders wichtig und triftig, weil es nicht irgendwas ist, mit dem wir da umgehen. Und die Bergsteigerdörfer, das ist eine Initiative des Österreichischen Alpenvereins ursprünglich gewesen, die sich mittlerweile eigentlich über alle Alpenländer verbreitet hat. Findet man sehr leicht im Netz auch. Mhm. Haben eine sehr gute Webseite, wo die Orte auch gezeigt sind und ihre Spezialität. Und die Grundidee des österreichischen Lebensministeriums, die das damals ins Leben gerufen hat, vor knapp 15 Jahren, war die, zu sagen, man muss diesen in Anführungszeichen zurückgebliebenen Orten auch eine größere Sichtbarkeit geben, weil diese sogenannten zurückgebliebenen Orte sind eigentlich die Orte, die es vormachen, wie es besser geht. Das sind Orte, die immer schon im Einklang mit der Natur gewachsen sind, wo keine großen Strukturen entstanden sind, keine sehr großen Hotels,
keine Bergbahnen, nicht viele technische
Anlagen, vielleicht so ein Dorflift oder sowas, aber nichts Größeres, wo wertvolle Naturgebiete drumherum sind, auch welche, die oft mit alpinem Anspruch verbunden sind. Also ein Musterbeispiel ist Ramsau im Berchtesgadener Land am Fuß des Watzmann mit dem Nationalpark Berchtesgaden vor der Haustür und eben einem Tourismus, der all diese Superlative, hier ist Adrenalin oder hier kann man immer Skifahren oder
hier
sowas.
Hier ist Schneebar, hier ist Flirty.
nicht braucht.
Mhm. Da gibt es einen schönen Slogan, habe ich bei dir in deinem Buch nachgelesen, von Innerfehlgraten. Innerfehlgraten in Osttirol hat sozusagen damit geworben, denn die machen nicht viel Werbung, kommen Sie zu uns, wir haben nichts.
Das hat eingeschlagen damals wie eine Bombe. Also das ist, glaube ich, auch schon über 15 Jahre her und ging dann auch durch alle deutschen Medien, weil das war natürlich die größtmögliche Provokation sozusagen. Ja, normalerweise überschlagen sich alle immer zum Saisonbeginn, im Winter wie im Sommer, mit ihren neuesten Attraktionen und was man alles machen kann und wo also der Gast dann auch mit der Pistenraupe hinfahren kann, wenn er will und lauter so Zeug. Und die haben das einfach komplett konterkariert, ja. Mhm.
Und fahren gut damit.
Sie fahren gut damit. Ja. Sie haben natürlich nicht diese Wachstumszahlen, die brauchen sie aber eben auch gar nicht, weil sie nicht so in diese Kostenvorleistung gehen. Auch das ist ja nochmal ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Aspekt. Jetzt sagen wir mal dieses, ich nenne es mal industrialisierten Tourismus. Es wird ja ständig ganz viel Geld investiert und natürlich muss sich das Geld wieder reinspielen, das muss ich wieder reinwirtschaften. Dadurch kommen diese Spiralen in Gang. Also da komme ich dann kaum mehr raus. Und vorhin haben wir über diesen wichtigen Begriff der Flexibilität gesprochen, den ich als Alpinist oder Alpinistin haben muss, wenn ich heute in höheren Bergen unterwegs bin. Auch Destinationen brauchen Flexibilität und die Flexibilität habe ich aber nicht. Wenn ich permanent meinen Investitionsberg vor mir herschiebe, den ich refinanzieren muss, dann bin ich in einer Sackgasse, dann kann ich da nicht so einfach raus. Und möglicherweise geraten wir aber jetzt bald immer mehr in Situationen, wo ich vielleicht doch raus muss.
Es ist natürlich auch eine Frage, wo kommt Geld her und wer gibt es aus und an wen gibt es? Unsere Fördergelder, auch bei uns in Bayern, finde ich, gehen schon nach wie vor in die ganz klassischen Denkmuster. Da ist was, die müssen vergrößern oder die müssen erweitern oder die müssen ausbauen. Ja, die brauchen ja Geld. Müsste man vielleicht auch mal umdenken.
Ja, dringend, aber das sind irgendwelche heiligen Kühe, an die ganz schwer immer ranzukommen ist, die Art, wie diese Förderstrukturen laufen. Und da existiert natürlich dann wahrscheinlich auch so eine Art Co-Abhängigkeit, ja, dass sich die Systeme gegenseitig speisen. Aber Tatsache, also wir diskutieren in Bayern ja seit vielen Jahren über dieses Seilbahnförderprogramm, wo Investitionen in neue Anlagen jetzt in den bayerischen, in den meisten bayerischen Gebieten mit bis zu 30% vom Steuerzahler, vom Staat gefördert werden. Und man kann schon sagen, dass da eine ganze Reihe dieser Investitionen nicht stattgefunden hätte, wenn nicht eben der Staat das unterstützt und auch in Beschneiungsanlagen und in Kunstschnee. Mhm. Und vor allem dieser letzte Punkt ist einer, der viel diskutiert wird. Sollte man nicht lieber die Förderung in Kunstschnee dringend rausnehmen? In Bayern haben die Gebiete wirklich keine gute Prognose. Da braucht man also kein Hellseher sein. Die sind alle viel zu niedrig. Ja? Alle bis auf Nebelhorn und Zugspitze möglicherweise. Mhm. Und könnte man mit dem Geld nicht viel mehr die alternativen Geschichten fördern? Also ich sag's nur nochmal und den Trend sehen wir ja schon. Also ich kenne große und auch anspruchsvolle Hotels im Oberallgäu, in denen ist der November ein super Tourismusmonat. Weil viele sagen, Mensch, mittlerweile im November kann man noch gut wandern und dann erhole ich mich da, schnauf nochmal durch, bevor dann dieser ganze Weihnachtsstress anfängt und so weiter. Ja. Also Tourismus lässt sich ganz anders denken, als wir das so aus der Tradition gewohnt sind mit so einer fixen Sommer- und einer fixen Wintersaison. Also mittlerweile, und das muss ich halt einmal machen, sowas müsste man natürlich auch fördern, damit sich das ganz anders verbreitet.
Mhm. Es kommt ja noch ein Aspekt dazu. Diese ganzen Sachen, wie du hast gesagt, das Geld muss reingewirtschaftet werden. Ja, natürlich. Und es muss auch geholt werden von dem Gast, der da kommt. Und wir sind ja, das weiß jeder, der mal mit der Familie zum Skifahren geht, vielleicht in ein oder vermutlich in ein Gebiet mit Schneekanonen, der weiß, was eine Tageskarte kostet. Und der weiß, was in dieser Tagesausflug kostet. Und da hat er vielleicht noch nicht einmal in der Hütte gegessen oder hat sogar seine Brotzeit im Sack oder keine Übernachtung. Das sind ja Summen mittlerweile. Also da geht es doch auch um Teilhabe. Das kann sich doch niemand mehr leisten. Und in so einem Bergsteigerdorf, schreibst du, gibt es eigentlich immer noch auch Privatzimmer oft oder kleinere Pensionen, wo man für ein relativ normales Geld, nennen wir es mal, eine Übernachtung bekommen kann.
Es wird ein immer wichtigeres Thema werden. Ja. Wie sozial bleibt diese Landschaft, die neben dieser natürlichen Qualität natürlich diese besondere Qualität als Freizeit- und Erlebnisraum hat. Ja, dafür ist sie auch da. Das sagt im Prinzip im Übrigen auch der Bayerische Alpenplan mit seiner Tabuzone C. Der sagt nicht, diese Tabuzone C soll nicht betreten werden. Der sagt, da soll es keine Erschließungen geben. Und es geht wörtlich im Bayerischen Alpenplan um einen nicht anlagengebundenen Tourismus. Also einen sanften Bergsport oder Bergtourismus. Und natürlich sind die Alpen dafür da. Also die Menschen sollen sie erleben. Also deswegen mache ich auch Filme und Berichte. Also das ist ein Riesenschatz fürs Leben aller sozusagen. Und je mehr es werden, desto wichtiger ist es, diese Freiräume und diese unverbauten Räume zu erhalten und sich entsprechend zu verhalten. Und wenn man auf der individuellen Ebene ist, dann geht es eben auch darum zu sagen, ich fahre nicht so oft und dafür bleibe ich länger. Ich bewege mich so angepasst wie möglich. Also mindestens Fahrgemeinschaften oder öffentliche Verkehrsmittel. Und das kann man ja auch mal ausprobieren. Ich habe neulich eine Gruppe von Stipendiaten im Karwendel geführt. Ja, dann sind wir von München in der Früh abgefahren mit dem Zug nach Gleis, das ist da auf dem Weg nach Mittenwald, sind dann in den Bus eingestiegen, sind dann in Mittenwald bei den alten Kasernen ausgestiegen, haben dann diese Wanderung über den Zunderweitkopf und Wörnersattel gemacht und sind dann in so einem großen Bogen runtergelaufen nach Mittenwald und mit dem Zug zurückgefahren. Das Erste, was im Vorfeld war, dass mir zwei Stipendiatinnen angeboten hatten, ja du, also wir haben auch Autos, wir können auch mit dem Auto fahren. Das war gar nicht im Kopf drin, zu sagen, das ist ganz bewusst von mir.
Das ist Teil der Tour.
Es ist nicht so, dass ich so ein armer Kerl bin und nicht irgendwie mit dem Auto fahren könnte. Ja. Nein, ich will, dass wir uns in der Früh am Bahnhof treffen. Ja. Dann lernen wir uns alle kennen, während wir da in diesem Zug sitzen und haben ein komplettes Tageserlebnis bis zur Rückkehr nach München und anschließend in einem Biergartenbesuch direkt neben dem Bahnhof. Ja. Das ist eine Gemeinschaftsgeschichte auch und gleichzeitig haben wir uns so umweltfreundlich wie möglich verhalten. Haben keine Straßen zugestellt, haben die Leute, die in den Orten wohnen, geschützt. Ja, heute große Diskussionen, A8, Ausweichverkehr zwischen München und Salzburg. Alle gestern, jetzt war es gestern im Fernsehen, ja, heute kommen die Nachberichte im Bayerischen Rundfunk, hochinteressant, natürlich will man nicht diesen Verkehr im Dorf haben. Und da muss halt auch jeder ein bisschen dazu beitragen.
Du hast zwei Beispiele auch für, ja, ich finde schon, dass man das unter Tourismus tatsächlich verzeichnen und erläutern kann, in deinem Buch dargestellt, die viele von uns vielleicht sogar kennen, denke ich mir. Das eine ist der Bauernherbst im Salzburger Land, den es schon ganz lang gibt. Und das andere ist so diese besondere Architektur im Bregenzer Wald. Bregenzer Wald, da bin ich jetzt von meinem Wohnort her recht nah dran und auch gerne dort unterwegs. Die haben es ja geschafft, mit etwas Touristen zu locken oder Urlauber oder Feriengäste, wo man nie im Leben drauf kommt, dass sich damit im ländlichen Raum jemand locken lässt, nämlich mit Architektur. Was haben die gemacht?
Das ist das. Entschuldigung. Das ist das Musterbeispiel für eine quasi ideale Weiterentwicklung alpiner Tradition. Also warum sind die Alpen so interessant für unsere heutige Zeit, was das Sozioökonomische betrifft, das Sozialwirtschaftliche? In den Tälern und der Bregenzer Wald, den kann man im Prinzip als ein großes Tal auffassen, in dieser Betrachtungsweise in der Vergangenheit, waren die Menschen immer auf das gestellt, was sie da hatten. Und automatisch entwickeln sich Kulturen, die viel mit Recycling, Upcycling und so weiter zu tun haben und mit einem sehr sparsamen Ressourcenverbrauch. Ich kann nicht einfach von außen immer was reinholen ins Tal. Ich muss mit dem zurechtkommen. Und die Wälder, die immer so ein bisschen abgelegen waren im Bregenzer Wald, die hatten halt vor allem das Holz. Und deswegen hat sich da immer schon der Holzbau als totale Spezialität entwickelt. Und vor 25 Jahren circa, also in den 90er Jahren, ist so eine junge Generation aufgewachsen, die erkannt hat, dass man mit dem Holz viel mehr machen kann als diese klassischen Schindelbauten, die sehr hübsch sind natürlich, aber man kann auch diese ganze Holzgeschichte in eine Moderne tragen, die mit Ressourcen vorsichtig sein muss, die sich anpassen muss, die regional sein sollte, auch eine regionale Wirtschaft haben sollte. Es gab ein paar Architekten, die da sehr schnell führend wurden. Hermann Kaufmann, der war lange Holzbauprofessor an der TU in München, an der Technischen Universität. Also ganz renommierte Leute, die trotzdem Bergler und Bergsteiger sind und ganz bodenständig waren. Also der Hermann Kaufmann hat immer gesagt, das Prinzip ist wie beim Maiensäß. Also ich baue eigentlich so einfach wie diese Vorfahren. Maiensäß, das ist diese erste Stufe der Alpbewirtschaftung, wo ich im Mai anfange mit dem Vieh die Berge zu erklimmen. Und dieses Holz hat ganz tolle Klimafunktionen. Wenn der Stadel zerfällt, dann sieht man ihn nicht mehr. Der verrottet einfach in der Landschaft. Also das hat ganz viele Aspekte. Ich habe dann schon vor 25 Jahren einen wunderbaren Bericht gemacht, weil es gab damals den Schuhschachtelstreit im Bregenzer Wald. Mhm. Ja, diese modernen Architekten haben dann natürlich nicht mehr diese klassischen Tiroler Häuser gebaut, sondern plötzlich so auch moderne Bauformen und so weiter. Und dann
viel Holz, viel Glas, eher kubistisch orientiert.
Genau, ja. Und dann gab es den Streit Jodelbarock gegen Schuhschachteln und so weiter. Aber es hat sich dann eben gezeigt, dass sich das super einfügt, wenn man durch den Bregenzer Wald fährt. Dann passt das trotzdem. Warum? Weil auch bei einem rechteckigen Holzbau das Holz mitaltert, Spuren der Zeit bekommt und dann gar nicht mehr groß anders ausschaut im Dorfbild. Im Gegenteil. Ja.
Und es hat sich eben gezeigt, dass dadurch eine Art von Urlaubern kommen, die sich für sowas wiederum interessieren. Das heißt, das wäre das richtige Signal zu sagen, wenn du sogar mit Holzbauten, in Anführungszeichen nur Holzbauten, Menschen locken kannst, die sagen, was machen die da? Das möchte ich mal anschauen. Warum ist das ganz anders als in anderen Teilen von Österreich? Dann geht es auch in anderen Bereichen. Die Salzburger in ihrem Gai haben auf Kulinarik gesetzt. Dieser Bauernherbst, da geht es einfach um alte Genüsse, altes Essen, regionale Lebensmittel, was uns für heute sozusagen, das geht uns leicht von der Lippe. Aber vor 30 Jahren war das auch was ganz Neues.
Als touristisches Konzept war es was ganz Neues.
Konzept, ja.
Aber vor 30 Jahren konnte man eben noch aus dem Vollen schöpfen, was die Produktion dieser hochwertigen Lebensmittel betrifft und die Rezepturen, weil die ganzen Omas noch diese Geheimrezepte hatten für Kaiserschmarrn, Mehlspeisen oder auch irgendwelche, also jetzt deftigeren Gerichte mit Almkäse zum Beispiel und so weiter. Und das sind ja auch touristische Konzepte, die immer weitergehen. Also die Jungen begeistern sich total dafür. Ich kenne viele Junge, die dann genau deswegen, weil man eben raffiniert kocht, weil das Ganze so schön in einem guten Zusammenhang auch mit der Natur steht, dann gesagt haben, ja, da machen wir doch die Almbewirtschaftung weiter. Das macht uns Spaß. Wir finden eine neue Art, einen neuen Lifestyle sozusagen, um das zu machen. Und das ist ja das Allerbeste, wenn man sieht, wie tragfähig solche Konzepte sind. Wogegen in diesen übernutzten Tälern, ja. Ich meine, das Zillertal, das ist ein einziger Siedlungsbrei, wenn man da durchfährt.
Also, das ist auch nicht besonders hübsch, finde ich leider.
Ja, und gerade diese Täler haben eher Probleme zu sagen, die Jungen zu begeistern, da weiterzumachen, weil viele eigentlich da gar nicht leben wollen oder zum Teil nicht können, weil die Grundstückspreise viel zu hoch sind und so weiter, ja.
Kommt ja noch dazu. Also, es geht auch da, wenn wir gerade das Thema Kulinarik angesprochen haben, ist die Frage, wie viel Echtheit muss sein und brauchen wir wirklich die Scampi auf der Berghütte?
Ich glaube, dass ich...
Das muss doch nicht sein, sowas, oder? Das will man doch eigentlich auch gar nicht. Oder vielleicht du und ich nicht, vielleicht wollen es andere schon, ich weiß es nicht.
Ja, wichtiger Punkt, es gibt eben doch sehr viele, die das alles irgendwie wollen auch, ja, also...
Henne und Ei, weißt damit du? Was ist zuerst da, das Angebot oder die Nachfrage?
Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Und das ist auch ein Punkt, den ich zum Beispiel jetzt wieder mit Spitzenvertretern der Seilbahnen da schon diskutiert habe, ja, dass ich sage, es ist nicht unbedingt einfach die Nachfrage, sondern ihr schafft natürlich auch all diese Konsumanreize. Also da, und an irgendeinem Punkt muss ich halt einmal ansetzen, sonst tut sich natürlich nichts. Das ist das eine. Und Scampi auf 3000 Metern ist jetzt halt deswegen so ein super Beispiel, weil es im Prinzip das Zusammenführen des Unmöglichen zeigt.
Ja.
Und wo man dann einfach sagen muss, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ja. Genauso wie wenn ich wie in den Dolomiten Lamborghinis mit der Schneeraupe auf eine Berghütte schleppe über eine Skipiste, um da irgendwie was weiß ich was für Glamour zu verbreiten. Ja. Das passt halt alles nicht mehr in die Zeit. Und da muss dringend dieses Umdenken anfangen. Und der Wert dieser sehr nachhaltigen Bewirtschaftungsformen in den Alpen, das sind ja im Prinzip Subsistenzwirtschaften, die mustergültig sind. Der muss natürlich nochmal ganz anders herausgestellt werden, auch der Wert dieser Lebensmittel.
Dann versuche ich nochmal ein paar wesentliche Punkte zusammenzufassen. Also du sagst, so wie wir es im Moment noch handhaben, können wir nicht weitermachen. Wir müssen das ja erhalten, diesen wahnsinnig schönen Lebensraum. Wir haben die Ausbaugrenzen längst erreicht. Wir können auch da nicht so weitermachen. Wir müssen vor allen Dingen ehrlicher miteinander debattieren. Es muss nicht der einen Ausbau kritisiert, immer so in die eine Ecke geschoben werden und vielleicht aber auch der sagt, aber ein bisschen Ausbau brauchen wir in die andere. Man muss offen und ehrlich miteinander reden. Man muss andere Strukturen ersinnen oder ausprobieren und andere Wege gehen und neue Ideen denken dürfen, das alles mal als Grundvoraussetzung.
Genau.
Das ist eine Menge Holz.
Ja, freilich. Es geht um nichts anderes als eine Veränderung unserer quasi gewohnten Verhaltensweisen.
Was kann ich konkret tun? Ich hätte von dir gerne noch so ein paar konkrete Ideen. Also wir haben schon gehört, du warst sozusagen als Bergführer mit einer Gruppe unterwegs und ihr seid erstmal mit den Öffis ins Gebirge gefahren. Da gibt's, handfester Tipp, gibt's ein wunderbares Buch, das wird auch in der Bergsteiger-Redaktion seit Jahren vorgestellt, und das heißt nämlich mit den Öffis ins Gebirge. Und da sind lauter Touren drin, für die man nicht mit dem Auto anreisen muss.
Genau, also da gibt's ein Riesensortiment. Also es gibt mittlerweile sogar mehrere Öffi-Führer, die da empfehlenswert sind. Michael Fitztum ist ein Münchner, der da sich besonders verdient gemacht hat. Es gibt eine Webseite Bahn zum Berg, die ist auch in Österreich gestartet worden, ist mittlerweile auch in Bayern. Auch diese Organisation Protect Our Winters, das sind junge Skisportlerinnen und Skisportler, auch Profis sind da dabei, die sich eben Gedanken machen über die Zukunft der Winter. Also deswegen Protect Our Winters, also schützt unsere Winter, dass wir auch zukünftig Skifahren wollen. Das ist so der Grundgedanke, den die da haben. Und wie kann man sich entsprechend verhalten? Also auch die haben schon solche Öffi-Bücher rausgegeben. Das ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Ansatzpunkt, ja, dass man runterkommt von diesen hohen Verbräuchen und Ausstößen, die durch das Reisen in die Alpen entstehen und die ja auch immer Fläche kosten. Ja. Wir diskutieren, ob man die B12 im Allgäu ausbaut, diese Bundesstraße zwischen Buchloe und Kempten, die soll doppelt so breit werden. Also da wird immer wieder Landschaft aufgefressen. Die Frage, was jetzt am Brenner passiert, jetzt die Lueck-Brücke, die jetzt umgebaut wird, das werden dann zwei Brücken sein. Und am Fernpass wird über den Tunnel, über den Scheiteltunnel geredet. Also überall geht es immer wieder um diese Projekte, noch mehr Platz zu schaffen für den Verkehr. Also das greift immer weiter in die Landschaft ein. Und da spielt schon jeder eine gewisse Rolle.
Mhm. Bergerlebnis mit gutem Gewissen, haben wir auch schon angesprochen. Man kann ein bisschen den touristischen Raum für sich definieren, in dem man unterwegs ist, in dem man eben vielleicht nicht in eins dieser großen in diese großen Abenteuerspielplätze geht, sondern wirklich sagt, nee, ich gehe vielleicht in ein Bergsteigerdorf oder ich gehe dahin, wo es noch ein bisschen echter ist, natürlicher ist, ehrlicher ist. Auch da kann man wunderbare Erlebnisse haben, wäre auch eine Idee.
Genau, also indem ich mir mehr Gedanken mache, also genauso wie ich mir ja überlege, welches Brot ich mir kaufe, weil das halt zu den ganz wichtigen Nahrungsmitteln gehört, die ich in mich aufnehme. Ja, da möchte ich auch nicht also möglichst viel Chemie essen. Und genauso kann ich mir natürlich auch überlegen, an welchen Ort gehe ich denn lieber und wo fühle ich mich da wohler. Es ist nicht immer leicht, also da gehört halt eigenes Interesse auch dazu. sich zu informieren.
Und Vorplanung natürlich.
Klar, aber die Bergsteigerdörfer sind eben schon mal so ein Anhaltspunkt. Und das sind über 30 zwischen Slowenien und dem Piemont. Also da hat man schon mal ein paar Jahre zu tun, wenn man allein die abhaken möchte.
Und was macht der passionierte Skifahrer? Wie kann der sich verhalten?
Ja, also ich werde vor allem, wenn ich jetzt in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Norden bin, oft zu Beginn der Wintersaison schon ganz schräg angeschaut, wenn ich sage, ja, ich fahre immer noch Ski und meine Kinder haben Skifahren auch gelernt. Ja, auch da Flexibilität. Also bin ich natürlich jetzt mehr als Alpinist unterwegs, das heißt als Skitourengeher, das heißt, ich gehe dann halt, wenn genug Schnee ist und wenn halt kein Schnee ist, gehe ich nicht und mache was anderes. Das ist überhaupt so diese Grundtugend, glaube ich, die auch bei jedem mit dazugehören sollte. Also, dass ich nicht im Kopf meinen Plan betoniere, dass das und das stattfinden muss, wenn ich in die Berge gehe, sondern, das lernt man ja automatisch, auch im Sommer, ja. Ich meine, wenn ich jetzt 2 Tage Dauerregen habe, dann klappt halt meine geplante Tour nicht oder meine Hüttentour oder sowas. Also muss ich da ein bisschen umdenken und so sollte man insgesamt an die Sache rangehen. Und dann kann ich mir halt Skigebiete aussuchen, wo ich sage, die machen das vielleicht auf eine ausbalanciertere Art. Ja? Da gibt es leider kein Label oder irgendwie einen Guide.
Die muss man sich selber suchen.
Da ist man halt leider auf eigene Recherche angewiesen. Aber es gibt ja durchaus Unterschiede und eben. Und schon in dem Moment, wo man dann anfängt, sich da zu informieren, wird es ja ganz spannend. Ja? Ich lerne neue Orte kennen und kann das dann auf eine schöne Weise gestalten.
Was mich mal interessieren würde, das ist ja ein Buch, das wird viele Menschen sehr interessieren. Andere werden sich dabei ertappt fühlen. Was kriegst denn du für Reaktionen?
Also bis jetzt sind die Reaktionen hervorragend. Also sehr, sehr, sehr viele. Also jetzt zufällig gestern Abend am Anrufbeantworter eine Nachricht von jemand, den ich überhaupt nicht kenne, aus Tirol, der sich sehr, sehr bedankt, total begeistert ist von dem Buch und gleich das nächste kauft, um das weiterzugeben. Also das sind fantastische Reaktionen, würde ich sagen. Ja, ist mir noch nie so passiert eigentlich, dass völlig fremde Leute sich da gleich reihenweise melden. Also ich kriege schon öfters auch auf Filme natürlich Briefe und Mails und so weiter, aber jetzt in der Art und dann auch mit so einem tief empfundenen Danke. Also ganz vielen ist das ein großes Anliegen und ich hoffe, dass Kritik auf eine richtige Weise gesehen wird. Das betrifft jetzt eben vor allem die da eventuell sich angegriffen fühlen oder so. Ja? Also Kritik heißt ja nicht, dass ich mich nicht für das Ganze interessiere, im Gegenteil. Also in dem Moment, wo ich sehr intensiv mich mit was auseinandersetze, auch mit kritischen Perspektiven, heißt ja, wie viel mir an dem Ganzen liegt. Und deswegen möchte ich ja auch diese Gespräche haben, von denen es schon 2 gegeben hat, mit Spitzenvertretern der Seilbahnen in Tirol. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Und ich hoffe, dass wir dann da selber mehr Bewegung reinkriegen und drüber nachdenken können, was kann man denn auf der Ebene des touristischen Angebots noch alles machen, um da so langsam ein bisschen in Bewegung zu kommen.
Ja, was wir noch gar nicht angesprochen haben, können wir auch nur noch kurz erwähnen, ist die Seite der Politik. Wir haben ja diese Alpenschutzkommission und die gibt's eigentlich schon ziemlich lang. Ich weiß noch, da war ich junge Reporterin, da haben die in Füssen damals getagt, da haben wir einen Ü-Wagen hingestellt und dann musste ich rauf und runter berichten, quer durchs Haus, was da die ganzen Vertreter, worum es da gerade ging. Also ging immer Alpenschutz und die wollen zusammenarbeiten und sie wollen gemeinsame Kriterien. Und das finde ich ist das so ein bisschen versandet, ist da zu wenig passiert, was ist denn da schiefgelaufen?
Es ist unbequem. Ja. Also Bayern spielt da leider auch eine schlechte Rolle. Also nächste Woche am 22. wird es eine große Demo sämtlicher Naturschutzverbände geben in München, weil der Landtag wahrscheinlich dieses sogenannte dritte Modernisierungsgesetz beschließen wird, wo die Grenzen, bis wann eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei Liftanlagen, Skigebieten stattfinden muss in Bayern, stark erweitert werden.
Das also, heißt also auf gut Deutsch, es wird sehr gelockert, viel leichter, Lüfte zu bauen.
Genau, sie werden sehr stark gelockert. Das ist auch völlig anachronistisch. Also wir müssen eigentlich viel mehr aufpassen und viel genauer Umweltprüfungen machen, anstelle zu sagen, die werden jetzt entbürokratisiert. Das ist auch ein völliges Missverständnis von Entbürokratisierung in dem Fall. Im Gegenteil, das ist wie so ein trojanisches Pferd, wo man das halt mit reinpackt. Ja. Es laufen die Vorbereitungen für das sogenannte vierte Modernisierungsgesetz. Da soll dann der Klimabericht abgeschafft werden, weil auch der nur so ein bürokratisches Anhängsel ist. Also da sieht man, wie da die Politik tickt, und der bayerische Umweltminister insbesondere wäre natürlich der politische Vertreter, der jetzt auch für die Alpenkonvention eine wichtige Rolle spielt. Also das ist der deutsche Umweltminister und der bayerische Umweltminister traditionellerweise, die dafür zuständig sind, dass das, was in der Alpenkonvention, also für die Alpenschutzkommission zuständig ist, die du angesprochen hast, dass das dann auch konkret im Alltag und im Land umgesetzt wird. Und die gehen in die Gegenrichtung.
Absolut, ja. Und das empört doch auch viele. Kann mir doch keiner sagen, dass da alle sagen, ja, juhu, genau, die haben es erkannt, jetzt müssen wir da noch mehr und da muss auch. Das muss doch die Menschen empören. Du sagst ja eben, große Demo wird nächste Woche stattfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich damit Freunde macht. Aber vielleicht stelle ich mir da zu wenig vor, ja.
Ja, auch deswegen Alpenappell. Also es müssen sich viel mehr Menschen viel mehr bemerkbar machen. Also ich verstehe das selber nicht genau, warum so viele sanft entschlummert sind, könnte man sagen, ja, und sich halt treiben lassen und lieber nicht so viel mitkriegen wollen von dem, was da alles passiert. Natürlich, das ist alles nicht einfach, ja. Also auch wenn ich mich mit diesen Sachen auseinandersetze, also ich könnte auch ein bequemeres Leben führen. Also das ist schon der schwierigere Weg, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite, also so viele wollen irgendwelche Leistungen erbringen. Ja, es gibt immer mehr Langstreckenläufe und sonstige Wettbewerbe und so weiter. Also offensichtlich wohnt ja schon so ein gewisser Herausforderungsimpuls in den Menschen drin. Ja, oder will was Besonderes schaffen oder bauen oder machen. Und ich finde, das sollte man halt auch mal annehmen und sagen, ja gut, also tatsächlich ist es heute komplizierter geworden, als es vor 20 oder 30 Jahren war in der schönen Kohl-Ära, ja, als zwar noch so ein bisschen kalter Krieg war, aber dann war die Wende und irgendwie schien alles nur noch gut zu sein.
Es schien alles gut zu werden, ja.
Ja? Mhm. Aber das wird ja nicht besser dadurch, dass ich mir Scheuklappen aufsetze.
Absolut. Wie viel Hoffnung hast du bei den Jungen? Weil du hast selber schon gesagt, da gibt es ja auch viele, die ganz anderes Bewusstsein haben, einfach weil sie jünger sind und wissen, dass sie sehr viel länger als wir in dieser schönen Welt hoffentlich leben werden und gern die schöne Welt, auch die Alpen, um sich rum hätten nach wie vor.
Ja, ich sehe es auch sehr gemischt, und aber anders als bei uns. Ja. Mhm. Ich glaube, man kann das nicht über einen Kamm scheren, so wie man es heute auch nicht über einen Kamm scheren kann. Ja? Also Gott sei Dank, die Menschen sind bunt und sind da völlig unterschiedlich. Und es gibt, also ich hatte am 3. Juli die Buchvorstellung im Alpinen Museum in München, und da waren sehr viele junge Frauen und Männer, also ja, also so um die 20 schätze ich mal, oder Anfang 20 da. Also das war einer dieser super heißen Sommerabende, ja, wo
und
man dabei
sind sie kommen, ja.
Bei 60 Grad hatte ich da diese Debatte mit der Geschäftsführerin der Seilbahn in Pitztal-Kaunertal. Das war voll und es waren eben sehr viele Junge da, was wirklich erstaunlich ist im Prinzip, weil das ist man nicht unbedingt gewöhnt, dass da im Alpinen Museum abends an so einem wunderbaren heißen Sommertag dann viele Junge sitzen. Also da ist auch viel Interesse da. Da ist ganz viel auch an Wissen notwendig. Also gerade die Jungen müssen natürlich da noch eine schnellere Lernkurve eigentlich hinkriegen, um die Situation zu erfassen, in der sie sich da befinden. Und die haben natürlich alles Recht der Welt, also dieses junge Erwachsenenleben zu genießen. Ja, ich habe ja selber Kinder. Also ich freue mich ja auch, wenn ich sehe, Mensch, also die entdecken jetzt da so alles und so weiter. Also da darf man dann auch nicht zu viel erwarten. Also muss man mal schauen, wie dieser Prozess läuft. Mhm. Ich hoffe, dass sie da wirklich Sensibilitäten und Aufmerksamkeit dafür entwickeln, weil eben, also bei denen geht es um die nächsten 50 Lebensjahre.
Ja. Schlagen wir den Bogen nochmal zurück zum Anfang. Du hast gesagt, du hast deine Kindheit und Jugend, hattest du die Möglichkeit, im Lechtal sehr viel unterwegs zu sein. Wenn du jetzt nur für dich, ganz ohne Kamera, ohne Mikrofon, mal sagst, jetzt mag ich für mich Zeit im Gebirge verbringen. Gibt es so ein, zwei Touren, die du dann besonders gern machst, so wie vielleicht einer dauernd auf den Gründen rennt? Dreimal die Woche, gibt es bei dir so einen Berg, wo du sagst, ja, dann gehe ich dahin? Oder magst du denn überhaupt sagen?
Ich habe ja im Buch zwei, drei meiner Herzenstouren verraten. Und witzigerweise ein Freund, der bei der Bergwacht im Oberland ist, hat mir gestern ein Foto geschickt von einem dieser Bergseen, den ich da verraten habe, und dann noch seinen Kommentar drunter geschrieben und so, also gratuliert zu dem Buch und zum Inhalt, und er ist jetzt diesen Tipp nachgegangen, eine wunderschöne
nicht.
Tour.
Nein, das ja, den verraten wir jetzt nicht.
Steht im Buch, und so eine gewisse Liebeserklärung an die Lechtaler Heimat lief ja kürzlich in Bergauf, Bergab. Also vor anderthalb Wochen am Sonntag, da ging es so in dieses ganz wilde Herz des Lechtals. Also da, das kann man nachschauen in der ARD-Mediathek.
Ein ganz, ganz wichtiges Buch, das du geschrieben hast, Georg. Ich glaube, da werden viele durchaus dankbar dafür sein. Und ich wünsche dem Buch sehr viele Leser und dir weiterhin viel Erfolg, und bleib dran an dem Thema. Es ist lebensnotwendig für uns alle.
Vielen Dank.
Danke fürs Dasein.